Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Miriam Rossius. Hallo und herzlich willkommen zu einem Streifzug durch die Asien-Pazifik-Region, der in Teilen schon ein Blick in die Post-Corona-Zeit ist. Neuseeland hat sich ja gestern für Corona-frei erklärt. Es gibt keine Abstandsgebote mehr, dafür wieder Rugby-Spiele. Viele überrascht das bei Neuseeland vielleicht gar nicht so sehr. Aber hätten Sie gedacht, dass auch Vietnam eine exzellente Corona-Bilanz hat? So mancher Beobachter sieht den südostasiatischen Staat mindestens auf einer Stufe mit Neuseeland. Und dieser Politikwissenschaftler ist schwer beeindruckt, wie verantwortungsvoll die Menschen dort gehandelt haben.
Sie haben die Initiative ergriffen, um sich und ihre Familien zu schützen. Zum Beispiel haben schon viele Menschen Masken getragen, bevor die Regierung es anordnete. Und viele Leute haben die Regierung gebeten, die Schulen zu schließen, damit sie ihre Kinder zu Hause behalten können, auch dann noch, als sich die Situation entspannte.
Dass in Vietnam nur wenige hundert bestätigte Fälle auftraten, ist umso erstaunlicher, weil es eine direkte Grenze zu China hat und auch die wirtschaftliche und politische Nähe zum riesigen Nachbarn sind wegen der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. Nun zeigt sich, Vietnam ist daran gewachsen. Es hat der Pandemie die Stirn geboten, dadurch auch das Vertrauen ausländischer Investoren weiter gestärkt und sich ein kleines Stück mehr Unabhängigkeit von China verschafft. Lena Bodeweins Beitrag darüber beginnt in Haloi, im Speckgürtel der fast gleichnamigen Hauptstadt Hanoi.
Als Polizisten die Barrikaden mit den Schildern Quarantänezone beiseite räumen, sind die Bewohner von Haloi nicht mehr zu halten. Sie schwenken ihre Landesflagge, gelber Stern auf rotem Grund. Sie klatschen, schlagen Topfdeckel aufeinander. Die Polizei hat Mühe, die jubelnden Menschen wieder zu beruhigen. Die Freude, nach 4 Wochen strenger Quarantäne wieder herauszudürfen, ist zu groß.
Ich habe meine Freunde lange nicht gesehen. Ich muss sie morgen direkt fragen, ob sie mit mir Fußball spielen gehen. Mir kribbeln schon die Füße nach der langen Quarantäne.
Der 15-jährige Tam ist aufgeregt. Und diese Frau stimmt ein.
Ich bin so froh. 28 Tage, das ist keine kurze Zeit. Und selbst wenn unsere Blumen jetzt ruiniert sind, können wir uns doch freuen, dass wir von der Bedrohung durch Covid-19 befreit sind.
Die Gemeinde Haloi ist berühmt für Blumenanbau. Das ist der Lebensunterhalt der meisten Bewohner. Wie Nguyen sagte, sind ihre Blumen eingegangen, denn keiner der Züchter konnte die Pflanzen pflegen. Doch sie sind sich einig, dass das ein kleiner Preis dafür ist, dass alle rund 12.000 Einwohner schließlich Corona-frei erklärt wurden. Die Regierung in Vietnam ist schnell und entschieden vorgegangen, noch bevor die ersten Fälle im Land bekannt wurden, noch bevor die Weltgesundheitsorganisation vor einer Übertragung von Mensch zu Mensch warnte oder Richtlinien ausgab. Mit dem Ergebnis, dass bis jetzt nur 328 bestätigte Fälle in ganz Vietnam auftraten und kein einziger Todesfall. Bei einem Land mit 96 Millionen Einwohnern und mit einer direkten Grenze nach China ist das eine ziemlich unglaubliche Leistung, findet Hiep Hong Le vom Institut für Südostasien-Studien in Singapur.
Obviously.
Offensichtlich hat die Regierung viele Sachen richtig gemacht, um das zu erreichen. Zum Beispiel haben sie die Grenze nach China sehr früh geschlossen, haben alle Flüge aus China verboten, als viele Länder noch diskutierten, ob sie diese Maßnahmen ergreifen sollten. Und sie haben Massenquarantäne verhängt.
Wie eben im Fall des Dorfes von Haloi. Ein Verdachtsfall und die Behörden verhängen Quarantäne für die ganze Gemeinde oder in den Großstädten für einen ganzen Wohnblock. Ein Vorgehen, das viele andere Länder nicht angewendet haben.
Sie haben lediglich die Person isoliert, die unter Infektionsverdacht stand, aber nicht diejenigen, die mit diesen Verdachtsfällen Kontakt hatten. In Vietnam haben sie auch aggressive Kontaktverfolgung betrieben, in manchen Fällen bis zu 4 Ebenen weit. Also nicht nur die Verdachtsfälle, sondern auch deren Kontakte und deren Kontakte und deren Kontakte.
Anfang Februar verhängte Vietnam den nationalen Notstand bei gerade mal 6 bekannten Fällen. Dieses frühe und entschiedene Einschreiten zog eine positive Reaktionskette nach sich. Dadurch, dass die Fallzahlen schon früh niedrig gehalten wurden, war das Gesundheitssystem nicht überlastet. So konnten die wenigen Erkrankten gut behandelt und schnell kuriert werden. Protest aus der Bevölkerung gab es nicht. Das sozialistische Einparteienregime ist Widerstand auch nicht gewohnt. Also haben die Bewohner die strengen Maßnahmen nicht nur hingenommen, erzählt Hie Phong Le, sondern
sie haben die Initiative ergriffen, um sich und ihre Familien zu schützen. Zum Beispiel haben schon viele Menschen Masken getragen, bevor die Regierung es anordnete. Und viele Leute haben die Regierung gebeten, die Schulen zu schließen, damit sie ihre Kinder zu Hause behalten können, auch dann noch, als sich die Situation entspannte.
Gesundheit und Gemeinwohl gehen vor. Das machen die Vietnamesen deutlich. Das Land ist in seiner Entschiedenheit und im Erfolg seiner Corona-Bekämpfung mindestens auf einer Stufe mit Neuseeland. Das Bewusstsein der Bürger und der Regierung um das Ausmaß der Bedrohung und darüber, wie wichtig es ist, alle zu schützen, waren fast noch ausgeprägter.
Hoffentlich kann Vietnam diese Leistung beibehalten, denn wenn die Wirtschaft sich wieder öffnet und die internationalen Reisen wieder aufgenommen werden, dann ist es möglich, dass es zu einer weiteren Infektionswelle kommt.
Das Thema Reisen ist weltweit schwierig, aber in Ländern wie Vietnam, die auf internationale Touristen setzen, vor allem traurig anzusehen. Strände sind verlassen, bunte Wasserspielanlagen dümpeln leer auf dem Meer, Liegestühle sind ohne Benutzer, die Ausflugsboote verwaist. Es ist Flaute, sagt Bui Jong Huan, der in der weltberühmten Ha Long-Bucht Schiffsfahrten anbietet.
Im Durchschnitt sind es jetzt nur ein paar Prozent, verglichen mit 10.000 Besuchern täglich, wie es sonst ist. Jetzt haben wir nur ein paar hundert Besucher am Tag. Das ist wirklich und wahrhaftig hart für unser Geschäft.
Im vergangenen Jahr kamen 18 Millionen Touristen nach Vietnam. Der Sektor erwirtschaftete 31 Milliarden Dollar, fast 12% von Vietnams Bruttoinlandsprodukt. Ähnlich wie in Thailand, Indonesien und den Philippinen hängen auch hier viele Geschäftszweige mit dem Tourismus zusammen. Sie alle warten darauf, dass internationale Reisen wieder aufgenommen werden können. Vietnam hat wegen seiner exzellenten Corona-Bilanz einen kleinen Vorteil. Doch 0 mal 0 bleibt 0. Restaurantbesitzer Pham Xuan Lan erzählt,
seit Beginn des Jahres, seit dem Ausbruch der Seuche, gibt es nur noch wenige Touristen. Es gibt kaum Besucher, auch nicht aus Vietnam selbst. Auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir bei 1. An Feiertagen und am Wochenende ist es ein bisschen besser, vor allem seit die Läden wieder aufmachen durften. Aber es sind bei weitem nicht genug Besucher.
Darum hat die Regierung jetzt ein Programm angeregt. Vietnamesen reisen in Vietnam, heißt es. Und es soll qualitativ hochwertige Tourismusprodukte und Servicepakete zu vernünftigen Preisen anbieten. So die Eigenwerbung. Die Inlandsflüge sind schon längst wieder in der Luft. Es gibt keine Abstandsregeln mehr bei innervietnamesischen Reisen. Die Läden und Restaurants sind geöffnet. Und ein Teil der Vietnamesen kann sich den Tourismus auch leisten.
Die Vietnamesen sind zu mehr Wohlstand gekommen. Und darum besuchen auch mehr von ihnen jetzt verschiedene Reiseziele innerhalb des Landes. Inlandstourismus nimmt zu,
sagt Wissenschaftler Le Hong Kiep. Doch das Problem bei dem Konzept Vietnamesen reisen in Vietnam ist,
Urlaub im eigenen Land hat einfach nicht das Volumen des internationalen Tourismus. Und wegen Covid-19 sind die Menschen noch sehr zögerlich, was das Reisen angeht. Ich denke, selbst wenn der Inlandstourismus den Verlust ausländischer Besucher ein wenig ausgleichen kann, ist die Wirkung zumindest zu diesem Zeitpunkt noch sehr gering.
The impact is still very limited, at least for now.
Doch eins steht fest. Vietnams Corona-Erfolg hat das Vertrauen ausländischer Investoren und Arbeitskräfte in das Land gestärkt. So sagt zum Beispiel Fred Burke, Teilhaber bei einer internationalen Anwaltsfirma, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, es gab Zeiten, da wären bei einer solchen Pandemie alle ins Ausland entsandten Arbeitskräfte schnell nach Hause, nach Nordamerika oder Europa geeilt. Aber bei den dort herrschenden Zuständen fühlten sie sich sicher oder sogar sicherer hier. Und dieses Gefühl würde der vietnamesischen Wirtschaft auf jeden Fall helfen, schneller wieder auf die Beine zu kommen.
So that will help Vietnam attract more investment.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Zusammenhang mit der Streuung von Produktionsstandorten weg von China. Das ist ja schon seit einiger Zeit so.
Denn Vietnam profitiert in gewisser Weise vom Handelskrieg zwischen USA und China. Viele Firmen verlassen China, da sie die erhöhten Zölle für chinesische Produkte auf dem US-amerikanischen Markt fürchten. Die erste Wahl fällt da, allein schon durch die geografische Nähe, auf Vietnam. Die Löhne sind niedrig, die Infrastruktur entwickelt sich schnell, das Land hat zahlreiche Freihandelsabkommen mit anderen Nationen.
In these regards, Vietnam has some comparative advantages, but
was das angeht, hat Vietnam einige Wettbewerbsvorteile, aber auch einige Probleme, die es bewältigen muss, um das Investmentklima zu verbessern. Zum Beispiel muss es seine Infrastruktur ausbauen, es muss mehr Kraftwerke bauen, damit es keine Stromausfälle mehr gibt, es muss Arbeiter ausbilden, um die wachsende Nachfrage von ausländischen Investoren zu befriedigen.
Sprich, Job 1 erledigt, schnell weitermachen, es gibt noch viel zu tun. Und bei ihrem Maß an Bereitschaft werden die Vietnamesen auch dort Tempo vorlegen.
Eindrücke aus Vietnam von Lena Bodewein. Wie sehr in den kommenden Jahren mit diesem Land zu rechnen ist, das wurde gestern auch wieder sehr deutlich. Da hat nämlich das Parlament in Hanoi dem Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union zugestimmt. Das EU-Parlament hatte es schon im Februar mit großer Mehrheit verabschiedet. Vietnam emanzipiert sich also einen Schritt mehr von China. In die komplett andere Richtung steuert Kambodscha. Machthaber Hun Sen hat sich schon lange für den politischen Kniefall vor Peking entschieden. Während der Corona-Pandemie hatte er darum auf Privilegien gehofft. Nicht medizinisch, die Pandemie selbst verlief auch in Kambodscha glimpflich. Aber zum Beispiel auf eine Vorzugsbehandlung bei Lieferengpässen für die Textilbranche. Die ist der wichtigste Arbeitgeber und steht für ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung Kambodschas. Stoffe und Garne für die Fabriken kommen aus China. Fatal für die Näherinnen, wie Holger Senzel berichtet.
$1 Stundenlohn bekommen die kambodschanischen Näherinnen im Schnitt. Für sie haben unsere Billig-T-Shirts einen hohen Preis. Kambodscha ist neben Bangladesch eine der Schneidereien für die ganze Welt. Und mit Corona blieb plötzlich der Nachschub aus und die Maschinen standen still. Dutzende Näherinnen mit Gesichtsmasken sitzen auf der Straße vor der geschlossenen Dignity Knitter Factory. Ein Radio dudelt, Transparente werden in die Kameras gehalten. Öffnet unsere Fabrik wieder. Zwar hat die Regierung dafür gesorgt, dass die Näherinnen weiter Geld bekommen, insgesamt 60% des kambodschanischen Mindesteinkommens, aber das sei viel zu wenig, sagt die 39-jährige Yuan Chenda.
Vor Covid-19 habe ich $230 im Monat verdient. Für 10 Stunden Arbeit am Tag, 6 Tage die Woche. Das ist ohnehin schon nicht viel. Jetzt bekomme ich nur noch $75. Davon kann ich aber nicht leben, weil meine Kosten laufen ja weiter. Mein Leben war vorher schon hart, aber jetzt ist es regelrecht entsetzlich. Ich habe nicht einmal genug zu essen.
Rund 300.000 Näherinnen haben durch die Corona-Krise derzeit keine Arbeit. Weil der Rohstoffnachschub aus China ausbleibt oder die Aufträge aus der EU und den USA eingebrochen sind. Viele Näherinnen bekommen gar kein Geld. Die Unternehmen erneuern einfach auslaufende Verträge nicht mehr. Und wie viele der Textilfirmen nach dem Ende der Pandemie womöglich ihre Pforten für immer schließen, ist ebenfalls nicht ausgemacht. Die meisten der Textilfabriken in Kambodscha sind in chinesischer Hand, so wie fast alle Unternehmen des Landes. China investiert Milliarden in Kambodscha, ohne dabei, wie beispielsweise die EU, auf die Einhaltung von Menschenrechten zu bestehen. Die Näherinnen in den Fabriken allerdings hätten wenig von den chinesischen Investments, kritisiert Gewerkschaftssekretärin Yong Lea.
Die Beziehungen zwischen China und Kambodscha scheinen gut zu sein. Aber schauen Sie, wie es in den Fabriken aussieht. Von guten Beziehungen profitieren normalerweise beide Seiten. Aber hier gewinnen nur die Reichen und Mächtigen. Oder welchen Vorteil haben die Arbeiterinnen? Sie rutschen immer tiefer in die Armut und Millionen Kambodschaner haben Schulden. Gut, sie geben uns Arbeit. Aber das Leben dieser Näherinnen ist so hart, während die reichen Fabrikbesitzer immer reicher werden und das Geld nach China bringen.
Tatsächlich sind die Chinesen im Volk nicht sehr beliebt. Die Küstenstadt Sihanoukville gilt vielen als abschreckendes Beispiel für chinesisches Investment. Karaoke-Bars, Table-Dance, Nachtclubs, Supermärkte, Massagesalons, Apotheken, alles chinesisch. Fast 100 Spielcasinos sind in Sihanoukville entstanden, mehr als im chinesischen Spielerparadies Macau. Kambodschanern ist der Zutritt verboten. Theoretisch könnten sie in den Casinos arbeiten, doch die chinesischen Besitzer erwarten, dass die Angestellten fließend Mandarin sprechen. So entstehen trotz Milliardeninvestitionen so gut wie keine neuen Jobs für Einheimische. Selbst die Tuk-Tuk-Fahrer haben Konkurrenz bekommen durch chinesische Unternehmen. Explodierende Mieten und Ladenpreise haben viele Kambodschaner aus ihrer Stadt vertrieben, in die Slums am Rand des Sihanoukvilles. Sogar die Garküchen auf den Straßen haben Chinesen übernommen. Es ist beängstigend, beunruhigend, sagt die Menschenrechtlerin Cheap Soteari.
Wir haben nicht das Gefühl, dass sie hier nur wegen der Geschäfte sind und als Investoren kommen. Es fühlt sich eher an, als würden sie unser Land besetzen. Das betrifft jeden von uns.
Die Regierung freilich hört solche Kritik an den chinesischen Freunden ganz und gar nicht gern. Langzeitmachthaber Hun Sen, ein früherer Kommandeur der Roten Khmer, regiert das Land diktatorisch. Nachdem er das Virus zunächst herunterspielte, entdeckte er seine Nützlichkeit. Das wegen der Pandemie verabschiedete Notstandsgesetz macht laut Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch Hun Sens diktatorische Herrschaft legal und offiziell. Zahlreiche Kritiker seiner Politik wurden unter dem Vorwand, Fake News über Corona verbreitet zu haben, verhaftet und in überfüllte Zellen gesteckt.
Kambodscha und China, eine fatale Allianz, von der nur die wenigsten profitieren, Holger Senzel berichtete. Und damit gehen wir jetzt nach Indonesien und schauen, welchen Weg durch die Pandemie der riesige Inselstaat genommen hat. Länger als ihr eigentlich lieb war, hat das die Journalistin Susanne Lettenbauer erlebt. Sie ist eben erst von dort zurückgekehrt. Hallo zu Ihnen nach Hause in Bayern.
Ja, hallo.
Sie waren wegen einer Recherche auf Bali und konnten statt im April erst jetzt am Wochenende zurückfliegen. Das heißt, bei Ihnen hat das nicht geklappt mit der Rückholaktion der Bundesregierung. Warum?
Also die Rückholaktion der Bundesregierung, das ging ja nur über zwei Tage eigentlich waren das nur. Und die waren sofort voll, die Flieger. Also das muss man sich so vorstellen, dass man sich dort angemeldet hat bei der Botschaft in Jakarta. Ich war ja auf Bali, das heißt also alle komplett, die aus ganz Indonesien zurückfliegen wollten nach Deutschland, die mussten sich in Jakarta melden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass so ein Flieger oder zwei, drei Flieger, die da eingesetzt wurden, dass die ganz schnell voll waren. Wenn man da nicht ganz schnell war, dann stand man einfach dann da. Und die Botschaft hat gesagt, ja gut, Sie können natürlich immer noch mit den kostenpflichtigen Angeboten fliegen. Also wir hatten eine Buchung bei Garuda. Garuda ist die indonesische Fluglinie. Die hat uns immer wieder weitergeschoben. Also da wurde der Flug einfach dann vom 30. April zum Beispiel, wurde dann auf den 17. Mai geschoben, dann auf den 24., dann auf den 2. Juni, dann vom 2. eben nochmal auf den 4. Juni. Man musste sich wirklich tatsächlich, also bis zu 24 Stunden vorher musste man sich da überraschen lassen, ob denn der Flug tatsächlich geht.
Neben all diesen organisatorischen, wahrscheinlich auch behördlichen, formalen Dingen, die Sie da so zu tun hatten, wie haben Sie die vergangenen Wochen und Monate erlebt? Welches Konzept hat die indonesische Regierung gegen Corona verfolgt?
Ja, gleich kurz nach dem balinesischen Neujahr, das ist immer so um den 20., 25. März herum, wo ja sowieso dann auch die Flughäfen alle geschlossen sind, das heißt so Tag der Stille, also da wird komplett, wird das Internet abgeschaltet, da liegt gewissermaßen das komplett brach, haben sie gesagt, sie machen dann dicht. Da sind sowieso schon alle in der Bevölkerung so eingestellt eben darauf, dass eben nichts fliegt und so. Da wurden auch die Strände dann gleich geschlossen, da hat man gesagt, gut, wir machen jetzt einen Lockdown. Man konnte sich auch nicht wirklich mehr bewegen jetzt außerhalb der Hauptstadt. Wir waren im Süden der Insel, das ist Jimbaran und Uluwatu. Das war so ein bisschen schwierig. Man hatte dann irgendwelche Lieferservice, die man genutzt hat. Man konnte auch in das eine oder andere Restaurant, was noch offen hatte. Meistens waren es einfach nur noch die kleinen Essensstände an der Straße.
Und Thema Maskenpflicht, Abstandshalten, wie ist man damit umgegangen?
Ja, also das kam relativ bald, also mit der Maskenpflicht. Man konnte ohne Maske gar nicht mehr in zum Beispiel die Supermärkte hinein, auch nicht mehr in die Läden. Also tatsächlich auch bei den kleinen Ständen an der Straße. Die haben das sehr, sehr ernst genommen, die ganzen Vorschriften der Regierung. Das ist grundsätzlich ja sowieso so in Indonesien, dass von der Regierung kommt, die auch sehr anerkannt ist, jetzt der neue Präsident. Das wird sofort umgesetzt, eben auch mit der Distanzhaltung, mit der Maskenpflicht, mit dem Händewaschen vor den Supermärkten, mit der Temperaturkontrolle, also vor jedem Laden wurde man gemessen dann auch von der Temperatur her, sonst wäre man gar nicht hineingelassen worden. Also das haben sie sehr ernst genommen. Das hat man aber auch als Sicherheit empfunden. Das war gut. Also ja.
Auf der anderen Seite, also gestern habe ich erst offizielle Zahlen aus Indonesien gefunden. Da heißt es, 32.000 Infektionen gibt es bisher, weniger als 1.900 Tote. Nun sagen Fachleute aber, das kann überhaupt nicht sein bei 260 Millionen Menschen und der Situation in dem Land. Wie schätzen Sie diese offiziellen Zahlen ein?
Also man soll davon oder man muss davon ausgehen, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Denn viele Menschen jetzt gerade in dieser Situation, wo ja nichts mehr verdient werden kann, also durch den Tourismus, Gäste fehlen und so, kann man einfach überhaupt nichts mehr verdienen. Das heißt, die haben auch nicht das Geld, um in die Krankenhäuser zu gehen. Und traditionell ist es sowieso so, wenn man sich nicht gut fühlt, dann geht man erstmal im Dorf, geht man erstmal zu dem Heiler hin. Also da hat ja fast jedes Dorf, fast jedes Banjar, fast jedes Distrikt hat da noch so den eigenen Arzt, da geht man gar nicht ins Krankenhaus oder lässt sich testen oder so, sondern geht einfach dahin und dann überlebt man oder überlebt nicht. Ja? Also die letzten Zahlen jetzt, die auf Bali aufkamen, da sind in den letzten Tagen doch mehrere Fälle, also 40 Fälle jetzt entdeckt worden, waren einfach nur, weil das Leute waren, die fliegen wollten. Denn alle Menschen, die jetzt, also jeder, der einen Flug nehmen möchte, muss jetzt getestet werden. Und dadurch steigen jetzt die Zahlen auf Bali auch extrem. Also das heißt, vorher ist einfach nicht getestet worden.
Nun ist Bali ja die Touristeninsel schlechthin in Indonesien. Wie groß ist die Not der Menschen, die ja so sehr auf ausländische Gäste angewiesen sind?
Ja, also eigentlich sind ja so rund 6 Millionen Besucher jedes Jahr dort auf Bali mittlerweile. Also davon sind ungefähr auch schon 1,2 Millionen Chinesen kurz hinter den Australiern. 90% davon ist jetzt weggefallen. Ja, also man kann überhaupt nicht mehr die ganzen Reiseführer, es gibt so Driver, also diejenigen, die auch dann Touristen durch die Gegend fahren. Touristenführer, die können alle nicht mehr arbeiten, die fahren zurück zu ihren Familien, helfen jetzt bei der Reisernte ein bisschen mit. Also Bali hat die Hälfte, wenn man in die Statistik reinschaut, die Hälfte des Einkommens geht über den Tourismus und mit wachsendem Maße. Und da hat jetzt auch schon der Gouverneur von Bali gesagt, wir müssen uns da was überlegen für die Zukunft, also für die Nach-Corona-Zeit. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir da schauen, dass wir vielleicht mehr exportieren. Ja, also es gibt wahnsinnig viele Reisfelder, dass man da mehr Gemüse zum Beispiel exportiert, ja, dass man sich mehr auf ein drittes Standbein stellt. Und vor allem, man will mehr einen qualitativ hochwertigen Tourismus, nicht mehr so dieses Ballermann-Image, was ja auch vor allem die Australier ja ganz, ganz gern mögen, die da mal eben am Wochenende rüberfliegen. Und das will man dort auch nicht mehr, nur wie das Ganze jetzt dann auch umgesetzt werden soll. Das ist natürlich eine Frage.
Eindrücke aus Indonesien und insbesondere aus Bali. Susanne Lettenbauer war das. Jetzt nicht mehr dort, sondern wieder in Bayern. Haben Sie vielen Dank.
Ja, bitteschön.
In der nächsten Folge geht's mit der Weltzeit in den Iran. Das Thema dann: Frust und Lust im Islam. Die Irrwege der iranischen Sexualität. Für heute verabschiedet sich Miriam Rossius. Tschüss, machen Sie es gut.